So, also nochmal herzlich willkommen. Ich wünsche ein frohes neues Jahr, nachdem wir jetzt die vereinten Kräfte und die Herausforderungen der Technik gemeistert haben mit unserer Verspätung, möchte ich mich mit Ihnen heute gemeinsam den Herausforderungen des neuen Atheismus stellen. Was ist der Sinn und der Zweck des Ganzen? Ich hoffe, Sie erinnern sich noch vage, auch wenn wir in längerer Zeit der Ferien, der Entspannung und der Erholung, hatten. Sie erinnern sich noch vage an das, was wir eben vor der Weihnachtspause getan haben. Ich habe versucht, einige der klassischen religionskritischen Positionen in der Philosophie, Positionen, die man eben als Repräsentanten, Hauptrepräsentanten des philosophischen Atheismus einstuft, zu präsentieren. Personen wie Feuerbach und Nietzsche, aber eben auch den eher religionsskeptischen David Hume. Es war der Sinn dieses Durchgangs in der ersten Hälfte des Semesters, Ihnen eben, wenn Sie wollen, auch durchaus im Sinne eines philosophischen Bildungswissens noch einmal ein paar Grundpositionen und Grundfiguren zu präsentieren, auch insofern Sie mit diesen Positionen schon vielleicht vertraut waren, meine Perspektive auf diese Positionen kennenzulernen. Aber neben dem, wenn Sie wollen, Faktenwissen war damit auch die Hoffnung verbunden, dass wir eine systematische Perspektive uns erarbeiten, denn diese Figuren, die wir erörtert haben, habe ich verstanden als Repräsentanten bestimmter systematischer Ansätze. Also wenn man die Frage nach der Existenz Gottes aus einer skeptischen bis kritischen philosophischen Perspektive beantwortet, gibt es hier mehrere Weisen des Argumentierens, mehrere Gründe, warum man eine religionskritische Haltung einnimmt, wie man zum Beispiel den Glauben an die Nicht-Existenz oder an die Irrationalität eines solchen Glaubens begründen kann. Also ein Beispiel zum Beispiel von Feuerbach, Nietzsche und anderen wollte ich Ihnen einfach Grundtypen des atheistisch-philosophischen Argumentierens vorführen. Damit jetzt ausgerüstet, so meine Hoffnung, möchte ich in den verbleibenden Wochen des Semesters mit Ihnen einige Grundzüge des philosophischen Atheismus erörtern, so wie er sich heute in der Gegenwart, in der gegenwärtigen Philosophie darstellt. Und wenn Sie nochmal die ursprüngliche sozusagen Liste denken, die ich Ihnen mal ausgeteilt habe, den Fahrplan, da war das erste Thema, das jetzt sozusagen für diese systematische, gegenwartsbezogene Runde ansteht, die Frage nach dem methodischen Atheismus oder dem Agnostizismus. Die Figuren nämlich, die ich Ihnen präsentiert habe, wie Nietzsche, Feuerbach, sind zumindest in der kontinentalen Philosophie oder auch in der nordatlantischen Philosophie, USA und Europa eben, feste Bestandteile des Bildungskanons geworden, sodass sich doch in den, sagen wir, bis in die letzten zwei Jahrzehnte hinein, also im weitgehenden 20. Jahrhundert, so etwas verfestigt hat wie ein methodischer Atheismus in der Philosophie. Also das Wissen darum, dass es religionskritische, philosophische Argumente gibt, die gehören gewissermaßen zum Bildungsfundus philosophischen Wissens und einer philosophischen Ausbildung. Aber eine systematische Religionskritik hat sich zumindest vielleicht auch seit den 60er Jahren dann doch wieder stark beruhigt. Und die Philosophie, zumindest im kontinentaleuropäischen Kontext, geht doch weitgehend davon aus, dass sozusagen Religion, die Frage nach Gott, nicht weiter intellektuell satisfaktionsfähig ist und man enthält sich eigentlich eines bestimmten Urteils. Philosophie klammert die Frage, ob denn ein Gott ist oder nicht, weitgehend aus in unseren Breiten und arbeitet oder fungiert als ein methodischer Atheismus, arbeitet ohne die Gotteshypothese, wenn Sie wollen, kommt zu Ihren moralphilosophischen, erkenntnistheoretischen, metaphysischen, ästhetischen Urteilen ohne die Annahme der Existenz eines Gottes und ohne überhaupt diese Frage zu erörtern. Dieses, wenn Sie wollen, schiedlich-friedliche Verhältnis eines skeptischen Agnostizismus oder eines methodischen Atheismus der zeitgenössischen Philosophie ist in den letzten Jahren wieder sozusagen aufgewühlt worden, vor allen Dingen durch eine Position, die sozusagen den Übergang einklagt von einem eher skeptisch, enthaltsamen, rein methodischen Atheismus zu einem militanten, ontologischen Atheismus. Also eine Position, die sagt, es ist die Aufgabe intellektueller Menschen in der Zeit von heute, sich nicht einfach sozusagen freundlich eines Urteils zu enthalten über die Religion und ihre Basisannahme, dass es einen Gott gibt, sondern es geht darum, die Irrationalität und die Unwahrheit dieser Position wieder militant, aggressiv, deutlich bloßzustellen und zu kritisieren. Also gewissermaßen als Einstimmung, wenn wir wieder auf Betriebstemperatur kommen, in den nächsten Wochen möchte ich Ihnen kurz Grundzüge, Grundideen nochmal in Erinnerung rufen eines Buches, das jetzt vor bald 7 Jahren, zumindest in der deutschen Fassung, in der englischen Fassung noch etwas länger, die Gemüter erhitzt hat, nämlich das Buch Der Gotteswahn von Richard Dawkins. Dieses Buch hat zusammen mit anderen Büchern, wie das von Sam Hitchens und so, das finden Sie an der Literaturliste, vor einigen Jahren doch wieder für sagen, Aufregung gesorgt, für eine doch durchaus animierte, plötzlich wieder erhitzte, zumindest intellektuelle Debatte, öffentliche Debatte in Feuilletons und Talkshows über die Rationalität und Plausibilität des Glaubens an Gott. Und manche haben damals schon gesagt, naja, in spätestens 6, 7 Jahren wird dieser Hype wieder vorbei sein. Das ist gar nicht verglichen, wenn man Nietzsche und Feuerbach zum Beispiel im Hintergrund hat, das ist gar nicht auf der Höhe des intellektuellen, philosophischen Atheismus. Das ist einfach ein modisches sozusagen Geplänkel. Ich finde, man sollte es nicht so leicht machen, wenn etwas zu einem allgemeinen intellektuellen Phänomen wird, wenn es sozusagen eine breite Diskussion findet, dann ist es, glaube ich, immer zu einfach, zu sagen, einfach die Mehrheit der Menschen, die sich für so eine Debatte interessiert, einfach für dumm und ungebildet zu erklären. Also selbst wenn einiges an den gelieferten Antworten vielleicht substanzlos sein mag, offensichtlich ist das Bedürfnis da. Ja, also auch wenn man sagt, also was du dir da jetzt reingezogen hast, ist eigentlich Fast Food. Es ist aber nicht zu leugnen, dass diese Person offensichtlich Hunger hatte. Es ist auch irgendwie ein Bedürfnis vorliegt. Also, mein Einstieg in die Debatte der nächsten Wochen soll sein, eine Erinnerung jetzt in den sozusagen nächsten Minuten an die Grundzüge dieses Buches von Richard Dawkins, Der Gotteswahn, The God Delusion im Original, und die Frage, was gewissermaßen philosophisch interessant ist an dieser Debatte. Worin die philosophische sozusagen Signifikanz der Aufregung, der Wahrnehmung liegt, die dieses Buch erfahren hat. Zunächst einmal möchte ich Sie erinnern an den Kontext dieser Debatte vor jetzt eben gut 7 Jahren, muss man sagen, in der dieses Buch eben eine breite Rezeption erfahren hat, und jetzt auch hier in Frankfurt dazu eine Talkshow und Bildungsveranstaltungen gab. Der Kontext ist sozusagen ein damals, wenn Sie sich auch nochmal die Situation vor Augen halten, nach den Ereignissen des 11. September 2001. Der Kontext ist die damals breit und immer breiter werdende Rede von einer Rückkehr der Religion und einer Wiederkehr der Götter. Es sind eine ganze Reihe von Schriften damals erschienen, die diese Titel tragen: Rückkehr der Religion, Wiederkehr der Religion. Man hat in der Sozialwissenschaft von einem Ende der klassischen Säkularisierungs-These gesprochen. Jürgen Habermas hat in seiner berühmten Friedenspreisrede eben Glaube und Wissen als eine philosophische Reaktion auf die Ereignisse des 11. September von einer wiedererstarkten, zumindest öffentlichen Präsenz der Religion gesprochen und hat diese Konstellation postsäkulare Gesellschaft genannt. Das heißt, der neue Atheismus, die dann von Dawkins und anderen betriebene, auf die Agenda gesetzte Rückkehr des Atheismus, ist zunächst eine Antwort oder eine negative Reaktion. Der neue Atheismus, und das macht ihn sozusagen aus einer philosophischen Beobachterperspektive interessant, der neue Atheismus ist zu verstehen als eine Reaktion auf das, was damals eben vor gut 10 Jahren unter dem Stichwort Rückkehr der Religion oder Wiederkehr der Götter diskutiert wurde. Denn diese Rückkehr des Atheismus oder Wiederkehr des Atheismus, repräsentiert von Dawkins und anderen, war für viele, die sozusagen entspannt agnostischem Atheismus anhingen, ein überraschendes und irritierendes Phänomen. Ja, ich will das ein bisschen salopp sagen, also woher stammte dann plötzlich der Bekennermut zu sagen, ich bin Atheist und das ist auch gut so? Wenn wir sagen, also damit verbindet man ja eigentlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft kein großes Risiko mehr. Also warum muss ich plötzlich das wieder wie eine Monstranz vor mir hertragen? Es scheint doch ganz überflüssig zu sein in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die offensichtlich nach Wahrnehmung vieler immer religionsloser wird, scheint es doch übertrieben zu sein, mit einer großen Vehemenz jetzt nochmal das Bekenntnis zum Atheismus vor sich herzutragen. Nun, dieser neue Atheismus, und deshalb hat er wohl auch breite Resonanz gefunden, dieser neue Atheismus ist so etwas wie eine negative Reaktion auf die behauptete Rückkehr der Religion. Also in dem Maße, wie man sagt, Religion wird öffentlich wieder wirksamer, sie wird auch in ihrer Pluralität stärker wahrgenommen, also Stichwort die vitale Religiosität von Migranten in bis dahin weitgehend säkularisierten Gesellschaften. Diese Rückkehr der Religion ist von einigen offensichtlich als etwas Bedrohliches gefunden worden, gewissermaßen als etwas Reaktionäres, als der Appell zu vormodernen, vorsäkularen Zuständen zurückzukehren. Also die Rückkehr der Religion, die Rede von der Wiederkehr der Götter oder der Renaissance des religiösen Bedürfnisses ist von vielen, gerade sagen in den Nachwehen des 11. September, als eine Bedrohung wahrgenommen worden. Es wurden damals natürlich auch in der Öffentlichkeit solche Thesen diskutiert, dass Religion der Störfaktor ist. Damals eine große Debatte in der Zeit, Religion als Störfaktor. Sozusagen eine weitgehend befriedet pluralistische Gesellschaft, wie die aus dem Gleichgewicht gebracht wird durch dezidiert religiöse Stellungnahmen und Lebensformen. Also die Wahrnehmung von Religion als Bedrohung. Ohne Religion, so damals die These Karl St. Pitchens, das ist ein Buch, der Herr ist kein Hirte, wie er vertreten, ohne Religion gäbe es keinen Terror, keinen Fundamentalismus und ohne den wahnhaften Glauben an Gott gäbe es keinen Fanatismus, keine Intoleranz, keine Diskriminierung unterschiedlicher Lebensformen und so weiter. Also zunächst eine negative Abwehrreaktion als die von vielen als bedrohlich empfundene Wiederkehr, auch als gewaltsam wahrgenommene Wiederkehr von Religiosität im Herzen moderner Gesellschaft. Der neue Atheismus lässt sich aber auch als eine positive Reaktion verstehen. Also die Attraktivität einer Position kann in der Regel nicht aus einem bloßen Nein-Sagen erklärt werden, sondern in dieser Negation ist auch etwas Affirmatives, eine bestimmte positive Antwort enthalten. Und als positive Reaktion kann man sagen, der neue Atheismus reagiert anders als vielleicht die klassische Philosophie, wie wir sie an Nietzsche und Feuerbach studiert haben, also die klassische atheistische Philosophie. Anders als sie reagiert der neue Atheismus bewusster, auch affirmativer auf die führende Rolle der Naturwissenschaften bejaht sie. Was den neuen Atheismus philosophisch interessant macht, ist, dass er auch eine neue Entwicklung in den Philosophien und Geisteswissenschaften aufmerksam macht, nämlich den wachsenden Einfluss der Naturwissenschaften, nicht nur außerhalb der Geisteswissenschaften, sondern auch innerhalb der Geisteswissenschaften. Also wenn Sie sich mal heute vor Augen halten, wie zum Beispiel in der Pädagogik geforscht wird, in der Psychologie, dort haben Sie ja auch in der Ethnologie, in der Linguistik, also in philologischen Wissenschaften zum Teil, dort haben Sie einen wachsenden Einfluss empirischer Zugänge. Da kann man sagen, klischeehaft, in den 60er, 70er Jahren war zum Beispiel Pädagogik weitgehend noch eine quasi philosophische Wissenschaft. Da hat man eben dann sein Rousseau studiert und da sein Piaget, aber auch im Sinne einer allgemeinen Theorie der Bildung, der Persönlichkeitsentwicklung. Heute haben sie doch eine zunehmende Dominanz empirischer Bildungsforschung, nur um ein Beispiel zu nennen. Aber auch in der Psychologie haben sie ein Zurückdrängen von Ansätzen, die vielleicht eine Art philosophische Anmutung haben, ein klassisches Beispiel die Psychoanalyse, zugunsten stärker empirisch, kognitionswissenschaftlich arbeitender Ansätze. Also es gibt eine verstärkte Dominanz des naturwissenschaftlichen Paradigmas, nicht nur sozusagen in der Kultur überhaupt, dadurch, dass Naturwissenschaften und ihr Output, die Technik, unser Leben zunehmend bestimmt, sondern sie haben auch einen stärkeren Einfluss des naturwissenschaftlichen Paradigmas, also der Idee von Forschung, wenn Sie so wollen, anstelle der altmodischen, der alteuropäischen Idee von Gelehrsamkeit, die Verdrängung des Buches durch PowerPoint, ja, so wollen sehen Sie auch hier, also die Verdrängung sozusagen oder der Aufstieg, sagen wir es positiv, eines technisch-zientistischen Modells von Forschung, von der Erarbeitung von Ergebnissen und ihrer Präsentation. Und auf diese führende Rolle der Naturwissenschaften reagiert der neue Atheismus, der ja zum Beispiel im Fall von Richard Dawkins eben nicht von klassischen Philosophen, sondern von Evolutionsbiologen zum Beispiel vertreten wird. Also das Paradigma der Kritik, das Paradigma der Auseinandersetzung mit zum Beispiel solchen kulturellen Phänomenen wie religiöser Pluralismus, Wiedererstarken bestimmter Formen von Religion, das Paradigma ist dann ein naturwissenschaftliches. Und das erklärt sicher auch, wenn Sie wollen, in positiver Hinsicht, den Einfluss des neuen Atheismus. Also der neue Atheismus, so wie er eben besonders einflussreich von Richard Dawkins vertreten wird. Der neue Atheismus reagiert auf die führende Rolle der Naturwissenschaften in unserer Kultur und bejaht sie. Die empirischen Wissenschaften und nur sie sagen uns, was es gibt. Also die Entscheidung darüber, was es gibt und was es nicht gibt, was der Fall ist und was nicht der Fall ist, die Entscheidung darüber wird in letzter Instanz von den empirischen Wissenschaften gefällt. Und eine Überzeugung, die den Anspruch erhebt, wahr, gültig, begründet zu sein, muss gewissermaßen sich an den Begründungsmaßstäben empirischer Wissenschaftlichkeit zumindest messen lassen. Deshalb gilt auch für die Religion, für religiöse Praxis, für religiöse Überzeugung, dass sie sich eben am Paradigma sozusagen der Naturwissenschaften messen lassen. Der neue Atheismus behauptet deshalb, dass eine wissenschaftliche Haltung mit religiösem Bewusstsein prinzipiell unvereinbar sei. Das ist sozusagen die besondere Pointe. Wenn die empirischen Wissenschaften oder noch mehr zugespitzt Science, also Naturwissenschaften, das Paradigma gerechtfertigter, intellektuell annehmbarer Überzeugung darstellt, dann muss gesagt werden, so Dawkins und die ihm folgen, dass religiöses Bewusstsein mit dieser wissenschaftlichen Haltung der empirischen, fallibilistischen, offenen Überprüfung unvereinbar ist. Und wenn das unvereinbar ist, dann kann man sich nicht auf eine skeptische Enthaltsamkeit zurückziehen. Der Wissenschaftler hat dann auch die Pflicht zu sagen, was wahr und was falsch ist. Die Wissenschaft hat daher die Aufgabe, dieses mit der Wissenschaftlichkeit unvereinbare religiöse Bewusstsein zu entlarven, und zwar offensiv und für die Abschaffung oder mindestens für die deutliche Eindämmung einzutreten. Was also der neue Atheismus vor allem sozusagen in Frage stellt, ist ein sozusagen noch im 19. und frühen 20. Jahrhundert eingespieltes Verhältnis von Philosophie, religiöser Praxis und moderner Wissenschaftlichkeit. Hier wird sozusagen der Aufschwung der modernen Wissenschaftlichkeit anerkannt und das hat Auswirkungen auf das Verhältnis von Wissenschaft zur Religion, aber auch zur Wissenschaft zur Philosophie und damit auch wieder auf das Verhältnis von Wissenschaft von Philosophie und Religion. Also das Dreieck Naturwissenschaft, Religion, Philosophie wird jetzt in eine neue Dynamik, in eine neue Spannung gebracht. Ich möchte Ihnen deshalb im Weiteren, das will ich heute machen, ganz kurz einige der Grundthesen dieses einflussreichen Werkes von Dawkins nochmal kurz präsentieren und will dann gewissermaßen im Schwerpunkt philosophisch darauf reflektieren, nämlich zu fragen, welche philosophische Bedeutung hat dieses neue, an den Naturwissenschaften sich orientierende Paradigma von Atheismus? Inwiefern stellt es eine Neuerung oder eine Herausforderung dar für die bislang klassischen philosophischen atheistischen Positionen, wie wir sie eben in der ersten Hälfte des Semesters kennengelernt haben? Also, zunächst einmal zu Struktur und Inhalt des Buches der Gotteswahn 2007. In Berlin erschienen auf Deutsch, relativ schnelle Übersetzung, die Originalausgabe stammt von 2006 und war lange hochgerankt auf der Bestsellerliste der New York Times. Das Buch wurde in Deutschland am 10. September 2007 veröffentlicht, das ist natürlich auch besonders trickreich, also am Vorabend des Jahrestags des 11. September, also auch eine verlegerisch sehr kluge, interessante Entscheidung. Und war also schon am Tag danach, nach seiner Erscheinung auf Platz 3 der Amazon-Bestsellerliste und war bis Ende 2007, also gut ein Jahr nach seinem Erscheinen im Original, bis Ende 2007 bereits in 31 Sprachen übersetzt. Ich will einige der Grundkapitel, der mir entscheidend erscheinenden Kapitel kurz sozusagen nennen und kurz referieren, was dort drin steht. Eines der entscheidenden Kapitel, wie mir scheint, ist sozusagen die Tonart schon gesetzt, ist das erste Kapitel, in dem es um tief religiöse Ungläubige geht. Einige der Kapitelüberschriften habe ich wörtlich zitiert, in der Anführungszeichen, andere sind mehr oder weniger paraphrasiert. Im ersten Kapitel geht es um tief religiöse Ungläubige. Was meint Dawkins? In diesem Kapitel sehen Sie schon, dass er das Verhältnis von Religion und Naturwissenschaften, damit Wissenschaft überhaupt, als ein Verhältnis des tiefen Konflikts begreift. Und er will von Anfang an gewissermaßen Positionen diskreditieren, angreifen, kritisieren, die von einem, naja, schiedlich friedlichen Nebeneinander oder sogar von einer Balance oder einer Entsprechung von Religion und Naturwissenschaften ausgehen können. Und zu diesem Zweck kritisiert er einige dieser paradigmatischen Figuren, die gerne als Repräsentanten einer Versöhnbarkeit von moderner Naturwissenschaft und Religion wahrgenommen werden. Ganz im Vordergrund steht hier Albert Einstein. Also im ersten Kapitel seines Buches diskutiert Dawkins die Aussagen verschiedener Naturwissenschaftler, in denen diese ihre persönliche Einstellung zur Religion artikulieren. Dawkins diskutiert den berühmten Fall von Albert Einstein und legt dar, dass Einstein nicht, wie ihm oft unterstellt wurde, an einen persönlichen Gott glaubte, sondern den Begriff Gott metaphorisch für das von ihm bewunderte Universum gebraucht hat. Also es könne, so sagt er, keine Rede davon sein, dass es herausragende moderne Naturwissenschaftler gäbe, die in einem klassischen Sinn, sozusagen dem theistischen Gottesglauben anhängen, wenn sie überhaupt die Vokabel Gott in den Mund nehmen, so wie Einstein, so die Metapher Gott würfelt nicht oder so. So ist das eben ein metaphorischer Gebrauch, der bestenfalls sozusagen das Wundern, das Bewundern, das Staunen gegenüber der Größe und der kognitiven Undurchdringlichkeit des Universums zum Ausdruck bringen soll. Daher können diese Figuren nicht als Maßstab oder als Rechtfertigung eines Respektes herangezogen werden, den Religion verdient. Also im ersten Kapitel wird die Strategie kritisiert, zu sagen, ja, es gibt doch hervorragende, herausragende Naturwissenschaftler, die einen tiefen Respekt vor der Religion haben, die selbst religiös waren. Also folgt aus der Achtung der Naturwissenschaften, der Orientierung an den Naturwissenschaften, nicht notwendigerweise die Kritik an der Religion. Diese Strategie wird von Dawkins gleich zurückgewiesen. Es gibt keinen Grund für den Respekt, für den Nimbus, den Religionen in vielen Gesellschaften erfahren, der ihnen beigemessen wird und der zum Teil von Religionen auch gefordert wird. Nachdem sozusagen dann erstmal das Feld klar ist, dass es keinen Grund gibt mit einer für Dawkins übertriebenen Respekthaftigkeit, mit einer übertriebenen Demut an die Frage der Existenz Gottes heranzugehen, wird dann in dem zweiten großen Kapitel die Gotteshypothese, wie er es nennt, also die Annahme, dass ein Gott existiert, skizziert und dargestellt. Dawkins gibt hier eine kurze Übersicht über Polytheismus, Monotheismus und Agnostizismus, mag man so ein bisschen an David Hume geschult, und er stellt hier, das ist vielleicht ganz bekannt geworden, eine Skala von Überzeugung auf. Es gibt sozusagen ein Spektrum von möglichen Überzeugungen, die man einnehmen kann angesichts der Gotteshypothese, also angesichts der Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und das Spektrum reicht von sozusagen Position 1, das wäre der überzeugte Atheist, ich glaube nicht, sondern weiß, dass es einen Gott gibt, also der die Gotteshypothese im Modus des Wissens für gerechtfertigt hält. Und dieses Spektrum reicht dann eben zum anderen Extrem, das wäre die Position 7, das ist der überzeugte Atheist, der sagt, ich glaube nicht, sondern weiß, dass es keinen Gott gibt. Position 1, das sichere Wissen, dass es einen Gott gibt. Andere Ende des Spektrums, das sichere Wissen, dass es keinen Gott gibt. In der Mitte liegt dann Position 4, schon in die Mitte bei 7 Position, der Agnostiker. Der Agnostiker, der sagt, ich weiß, dass ich nicht wissen kann, ob es einen Gott gibt oder nicht. Also der reine Agnostiker ist für Dawkins, das wird also auch präzise bestimmt, nicht nur einer, der sich faktisch eines Urteils enthält, nach dem Motto nichts Genaues weiß man nicht, sondern sagt, ich kann sogar wissen, ich kann zeigen, dass die Frage der Existenz Gottes kognitiv nicht entscheidbar ist. Also in der Mitte sitzt der reine Agnostiker, der sagt, die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, die Antwort auf die Gotteshypothese kann prinzipiell kein Gegenstand von Wissen sein. Man kann nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Und auf dem einen Ende der Skala 1 sitzt der reine Atheist, der sagt, ich weiß, dass es einen Gott gibt, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß. Und am anderen Ende, Position 7, ist der vollständig überzeugte Atheist, der sagt, ich glaube nicht nur nicht an Gott, sondern ich weiß, dass es keinen gibt. Dawkins selbst ordnet sich in dieser Skala bei Position 6 ein, also als de facto Atheist. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes als sehr gering ein und lebe mein Leben entsprechend. Ja. Sie erinnern sich vielleicht an diese berühmte Bus-Werbekampagne, die von Dawkins Anhängern ja in London gestartet wurde, also die roten Doppeldecker-Busse hatten diese Anzeige, der ist, und dann in Klammern, probably no God. Ja, also das ist die Position 6. Also aller Wahrscheinlichkeit nach ist da kein Gott, und die Wahrscheinlichkeit der Gotteshypothese ist zumindest so gering, dass sie für mich und meine Auffassung über das Leben und für meine persönliche Lebensführung keine Bedeutung hat. In diesem Kapitel zur Gotteshypothese zeigt Dawkins dann noch auf, dass moderne Staaten, wie zum Beispiel auch die USA nach seiner Auffassung, ursprünglich als säkulare Staaten gegründet wurden, dann aber gewissermaßen aufgrund bestimmter reaktionärer Strategien sich heute als stark religiös geprägte Staaten präsentieren. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Intoleranz gegenüber Atheisten, bei großer Toleranz gegenüber beliebigen religiösen Bekenntnissen und Sekten. Der ebenfalls damit verbundenen Ablehnung der Evolutionstheorie Darwins durch christliche Kreationisten werde von bestimmten Wissenschaftlern dadurch begegnet, dass man sagt, naja, Wissenschaft und Religion sind doch zwei voneinander getrennte Bereiche, Wissenschaft kann keine Aussagen über Gott machen, Religion hat es mit Werten, mit Daseinsinterpretation zu tun, Wissenschaften mit den Fakten. Gegen diese Strategie, das werden wir später noch sehen, grenzt sich Dawkins deutlich ab. Er argumentiert, dass eine Welt mit einem Gott, ja, also die Annahme, dass es in der Welt Gott gibt oder der Welt gegenüber einen Gott gäbe, also die Annahme, es gäbe einen Gott, dieses Weltbild unterscheidet sich grundlegend von einer Welt ohne Gott. Die Frage nach der Existenz von Göttern sei daher grundsätzlich eine Fragestellung, die beantwortet werden müsse und die auch, wie alle Fragen, mit den Methoden der Naturwissenschaften bearbeitet werden können. Also darauf will ich dann später nochmal eingehen, was von Dawkins zurückgewiesen wird, ist eine sogenannte, er nimmt das hier so ein Jargon auf, ein Schlagwort auf von Stephen Jay Gould, einem interessanten Wissenschaftstheoretiker, das Schlagwort von NOMA, also N-O-M-A, ja, erinnert so ein bisschen an MoMA, ans Museum of Modern Arts, ist wahrscheinlich auch deshalb bewusst ein bisschen kokett eingeführt, ja, statt MoMA immer NOMA denkt. NOMA soll heißen Non-Overlapping Magisteria, also sich nicht überlappende Lehrbereiche. Die Theorie, die sagt, Religion und Naturwissenschaften lehren vollkommen unterschiedliche Dinge. Im einen geht es, wie gesagt, um Bewertung, um existenzielle Deutung, was bedeutet etwas für mich, Religion und in Literatur vielleicht. In den anderen Bereichen geht es um das Faktenwissen, was der Fall ist. Diese Unterscheidung zwischen sich nicht überlappenden Wissensbereichen, die sogenannte NOMA-Theorie, wird von Dawkins abgelehnt. Wie gesagt, den Argumenten und zu den Folgen dieser Ablehnung später mehr. Dawkins setzt sich aber durchaus auch mit den klassischen Argumenten für die Existenz Gottes auseinander, denn die könnte man so verstehen, dass man sagt, okay, wir akzeptieren die Anforderung einer rationalen wissenschaftlichen Kultur, dass das, was man glaubt, was für wahr gehalten wird, sich einem rationalen Diskurs, einer Begründung, einer Argumentation, einem Überprüfungsverfahren stellen muss. Aber es gibt nun mal Argumente, die für die Existenz Gottes, für die Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar für die Wahrheit der Gotteshypothese sprechen. Diese Argumente werden etwas kurz und knapp von Dawkins durchgemustert und dann kritisiert. Also ganz klassisch im Zentrum stehen auch bei Dawkins die fünf Wege des Thomas von Aquin, die er kritisiert. Er kritisiert auch die argumentative Berufung auf die Erfahrung der Schönheit. Woher kommt denn eigentlich Schönheit, das Erhabene? Auch das ist ja eine Dimension, die eine wichtige Rolle spielt in dem Diskurs, wenn Sie wollen, um den frommen Naturwissenschaftler, der zwar die sozusagen physikalischen Prozesse analysieren kann, aber dann sozusagen der Meinung ist, es muss noch mal einen anderen Ausdruck geben für die, ja, für das Erlebnis der Schönheit und der Erhabenheit des Universums. Auch das ist sozusagen eine, ja, Ausdruck einer ästhetischen Einstellung, aber kein Nachweis, kein Beweis für die Wahrheit der Gotteshypothese. Auch die persönliche Gotteserfahrung, die Berufung darauf, Gott erfahren zu haben, ihn gehört, ihn erlebt zu haben, ist von Dawkins, nicht als ein gültiges Argument oder argumentative Basis eingeschätzt, da das, worauf man sich da beruft, eben nicht mitteilbar, nicht kommunizierbar, nicht naturwissenschaftlich überprüfbar ist. Auch die heiligen Schriften, also die Berufung darauf, dass eine Schrift als autoritativ gilt, weil sie in einer Gemeinschaft als eben Autorität anerkannt wird, das ist für Dawkins ein zirkuläres Argument. Auch die pascalsche Wette und religionsphilosophische Argumentation, die sich mit moderner Entscheidungstheorie beschäftigen und auf dieser Grundlage versuchen, die Plausibilität der Gotteshypothese zu zeigen, zum Beispiel der britische Religionsphilosoph Richard Swinburne, das alles wird von Dawkins zurückgewiesen. Also er hat eine ganze Menge zumindest wahrgenommen und sich angelesen, und wenn auch vieles dann sozusagen vielleicht etwas leichthändig zurückgewiesen wird, aber auf jeden Fall, es wird wahrgenommen und es wird von ihm in sein sozusagen Grundraster der Zurückweisung einer Vereinbarkeit von Religion und Naturwissenschaften eingeordnet. Und immer wieder, das ist wirklich das Leitmotiv, das scheint besonders zu beunruhigen, wird die Behauptung einer prinzipiellen Vereinbarkeit von Religion und Naturwissenschaften, also wenn man beide nur richtig unterscheidet, dann kann man sie auch aufeinander beziehen, das wird von ihm zurückgewiesen. Auch in diesem dritten Kapitel bekämpft er energisch nochmal diesen Hinweis darauf, dass es doch gläubige Naturwissenschaftler gebe. In dem Kapitel, warum es mit ziemlicher Sicherheit keinen Gott gibt, Sie erinnern sich, Stufe 6 in der Skala, Dawkins eigene Stufe, werden von Dawkins Argumente erläutert, die nach seiner Auffassung eine Existenz Gottes sehr unwahrscheinlich machen oder vor allen Dingen auch sehr unnötig erscheinen lassen. Dawkins identifiziert das Hauptproblem der Vorstellung eines Schöpfers und allmächtigen Herrschers unserer Welt darin, dass solch eine Vorstellung nichts erklären kann, sondern im Gegenteil lediglich einen unendlichen Rückgriff darstelle, indem sie etwas sehr Komplexes mit etwas noch Komplexerem erklärt, dessen Ursprung wiederum unklar bleibt. Also, zum Beispiel die Strategie des kosmologischen Gottesbeweises zu sagen, naja, es kann keine unendliche Reihe von Ursachen geben, es muss eine erste Ursache geben, deshalb ist die Annahme eines Gottes, von dem die Welt ausgeht, letztlich eine Annahme, die die Komplexität einer unendlichen Reihe von Ursachen reduziert. Diese Strategie wird von Dawkins zurückgewiesen, weil was ich dort an den Anfangspunkt dieser dann endlich irgendwo beginnenden Ursachenreihe setze, ist eine unendlich komplexere Annahme als sozusagen die Rede von sich verschränkenden und wechselseitig stabilisierenden endlichen Ursachen. Auch die Annahme, da setzt er sich zum Beispiel mit Richard Swinburne auseinander, dass die theistische Hypothese, also die Annahme, dass es einen Gott gibt, eine große Erklärungswahrscheinlichkeit hat und eine große Plausibilität. Und in der Tat versucht das Swinburne auch zu zeigen mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Annahmen, dass er sagt, naja, wenn es einen Gott gibt, dem wir normalerweise diese Eigenschaften zuschreiben, wie personal sein, frei sein, vernünftig sein, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er eine Welt schaffen würde wie die unsere, in der es dann eben auch personale, vernünftige Wesen gibt. Also der Erklärungswert dieser Gotthypothese ist sehr hoch, so Swinburne, und auch ihre Ausgangswahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also nach diesen wahrscheinlichkeitstheoretischen Abwägungskriterien, was macht eine Hypothese plausibel, ist der Erklärungswert und die Ausgangswahrscheinlichkeit der Hypothese entscheidend. Und was die Ausgangswahrscheinlichkeit einer Hypothese erhöht im Vergleich zu ihren Konkurrenten, ist ihre Einfachheit. Also wenn ich konkurrierende Hypothesen habe, die einen und denselben Sachverhalt erklären können, wenn ihr Erklärungswert relativ gleich ist, dann ist es sozusagen ein Prinzip der wissenschaftstheoretischen Sparsamkeit und Klugheit, die Hypothese zu wählen, die einfacher ist. Und dann sagt Swinburne, die Annahme, dass es einen Gott gibt, ist viel einfacher als die Annahme sozusagen, dass eine komplexe Interaktion von bestimmten Strukturen und Faktoren genau diese Welt hervorgebracht haben, in der wir uns befinden. Das kann ich ja leicht billig vielleicht illustrieren an der Kritik an der Evolutionstheorie, dass wenn man rein evolutionstheoretisch argumentiert, ist es so hoch unwahrscheinlich, dass ausgerechnet dieses Universum und diese Welt und am Ende auch noch diese Lebewesen auf diesem Planeten entstanden sind. Wenn man sich das als Folge des Willens eines Designers vorstellt, ist das eine viel einfachere und klare und deshalb wahrscheinlichere Hypothese. Dagegen argumentiert Dawkins, dass die Annahme eines Gottes viel komplexer ist als die Annahmen der Evolutionstheorie. Denn der Vertreter der Gotthypothese muss Dualist sein. Er muss neben der Welt noch was anderes annehmen. Ein Gott, der von der Welt unterschieden ist, während sozusagen der Evolutionstheoretiker sich mit der Welt begnügt. Er ist Monist, er ist sozusagen metaphysisch sparsamer. Die größere Komplexität und damit die größere Unwahrscheinlichkeit, die geringere Einfachheit und damit die geringere Wahrscheinlichkeit liegt auf der Seite der Gotthypothese. Deshalb kommt er in diesem Kapitel über die Argumente für die Existenz Gottes und warum es nach seiner Auffassung ziemlicher Sicherheit keinen Gott gibt, zu dem Schluss, dass die behauptete Existenz eines höheren Wesens nicht belegt werden kann, dass diese Existenz nicht bewiesen werden kann, aber auch nicht restlos nicht existiert, sondern die Nicht-Existenz nicht restlos klar bewiesen werden kann. Dann nimmt man diese lustige Geschichte von Russells Teekanne, vielleicht kennen Sie die, dass es eine Teekanne gibt, die vorgeblich im All kreist, aber prinzipiell auch mit den besten Teleskopen nicht zu entdecken ist. Und es gibt ja dann auch so die witzigen Dinge, die dann im Netz kursieren. Gott ist sowas wie das fliegende Spaghetti-Monster, man kann sich alles Mögliche vorstellen, man kann dann alle möglichen witzigen Zusatzannahmen machen, warum das Spaghetti-Monster unerkannt ist oder die Teekanne zwar durchs All zieht, aber nicht gesehen werden kann, warum also Gagarin sie nicht entdeckt hat und so weiter. So sei es halt auch mit Gott. Er sei zwar vorstellbar, aber weder nachweisbar noch widerlegbar, da aber wenig bis gar nichts für diese Hypothese spreche. Sei es eben so, dass mit ziemlicher Sicherheit kein Gott gibt. Es gibt jedenfalls für den naturwissenschaftlich geschulten Geist, und wir wollen keinen guten Grund, diese Existenzannahme zu machen, diese Hypothese für wahrscheinlich zu halten. Dann könnte man sich immer noch fragen, naja gut, wenn es also Menschen gibt, die ihr Herz an eine höchst unwahrscheinliche Hypothese erhängen, denen diese Hypothese vielleicht aus emotionalen Gründen, aus Gewohnheit, Sentimentalität, Angst, Sorge, was auch immer, also aus psychologischen Gründen so wichtig ist, warum soll man ihnen diesen Glauben nicht lassen? Warum sozusagen aggressiv, militant, belehrend, kritisierend auftreten? Was ist denn so schlimm an der Religion? Warum diese Feindseligkeit? Das ist natürlich eine Frage, die Dawkins oft gestellt wird und auf die er parieren möchte. Also man könnte sagen, ja natürlich kritisieren wir fundamentalistische Formen von Religiosität, die Grundprinzipien einer demokratischen Gesellschaft nicht anerkennen, die mit Gewalt ihre Auffassung von einem religiös bestimmten Leben anderen aufoktroyieren wollen. Sowas lehnen wir ab. Aber warum sollen wir auch militant, zum Teil ridikulisierend, aber auch aggressiv gegen sozusagen ganz zivile, moderate Formen von Religiosität vorgehen? Selbst wenn ich nochmal von der naturwissenschaftlichen Haltung heraus der Meinung bin, diese Auffassungen sind falsch, sie sind doch nicht gefährlich. Und eigentlich sorgt es doch für Unfrieden, diese Leute ständig bloßzustellen und ständig zu kritisieren. Lasst sie doch, solange das, was sie tun, harmlos ist für das Ganze der Gesellschaft, das glauben, was sie glauben. Dawkins ist aber der Auffassung, dass bereits ein gemäßigter, friedlich daherkommender Glaube an Übernatürliches letztlich dem religiösen Fundamentalismus und dem Fanatismus zugutekommt. Er ist zum Beispiel der Auffassung, dass die Anschläge vom 11. September 2001 nur möglich gewesen seien, wie alle religiös motivierten Gewalttaten, weil die Attentäter wirklich geglaubt hätten, nach dem Tod als Märtyrer in ein Paradies zu kommen. Und dieser Glaube habe sich aber nur deshalb festigen können, weil die Gesellschaft, in der die Täter aufgewachsen sind, den scheinbar harmlosen Glauben an Gott und ein Paradies für selbstverständlich hält. Also wenn man das erstmal zulässt, dass Menschen so einen Glauben pflegen, wie es gibt eine Welt nach oder über dieser Welt, es gibt ein Paradies, und wenn ich da sozusagen keinen Einhalt gebiete, dann bin ich auf einer schiefen Ebene, dass am Ende des Tages auch einige Menschen im Namen eines solchen Glaubens an ein Paradies ungeheure Gewalttaten sichtbar. Also, ich kann sozusagen den Weg zum Fanatismus, zu einer fanatistischen Berufung auf Irrvorstellungen nur abschneiden, indem ich von vornherein diese Entstehung des Irrglaubens kritisiere und verhindere. Also nochmal, der Glaube daran, der Märtyrer, oder der sich für Märtyrer haltende Terroristen, dass sie in ein Paradies kommen, dieser Glaube hat sich überhaupt nur entwickeln können, weil der Glaube an so etwas wie ein Paradies, eine jenseitige Welt, nicht prinzipiell unmöglich ist in einer Gesellschaft, weil er nicht sozusagen sanktioniert oder bloßgestellt wird von Anfang an. Ein besonderes Anliegen von Dawkins ist es deshalb, die Kinder und Jugendlichen in Schutz zu nehmen von einer solchen religiösen Indoktrination. Also religiöse Verbindung, religiöse Kirchen, theologische Fakultäten an den Universitäten, Religionsunterricht in Schulen, das ist natürlich ein absoluter Graus, denn es befördert die Indoktrination und bereitet gewissermaßen den Boden vor, dass diese Art von Irrglauben und Wahnglauben reproduziert werden kann. Also Dawkins kritisiert ganz ausdrücklich die staatliche Förderung von religiösen Schulen. Also das deutsche Schulsystem ist ja nicht so klar, das ist ja auch ein Sonderfall, wenn man sich weltweit umschaut, dass es so etwas gibt wie diese sogenannte übergreifende Neutralität, dass es im staatlichen Kontext religiöse Erziehung gibt, die von den Religionsgemeinschaften verantwortet wird. In anderen Ländern ist es eher der Fall, dass es eben ganz klar Konfessionsschulen gibt, die aber eine gewisse staatliche Förderung genießen. Das ist das, was Dawkins mit Blick zum Beispiel auf die Situation in seinem Heimatland Großbritannien im Auge hat. Also er kritisiert die staatliche Förderung religiöser Schulen, da damit letztlich dem Fundamentalismus, also der Pflege und Hege einer Sonderwelt Vorschub geleistet wird. Dawkins zufolge kann es im Prinzip ebenso wenig katholische oder muslimische Kinder geben. Also es gibt kein Recht von erwachsenen Kindern als Katholiken oder Muslimen großzuziehen, wie es auch nach Dawkins keine marxistischen oder sozialdemokratischen Kinder gäbe. Denn Kinder seien ja zu unreif, sich eine Meinung bilden zu können. Kinder müssen ohne Beeinflussung in die eine oder andere Richtung aufwachsen, und bereits die Praxis einer religiösen Erziehung ist schon eine erste Stufe von Kindesmisshandlung. Das heißt also, wie der explizite Missbrauch in religiösen Kontexten sozusagen nur die Spitze des Eisberges eines allgemeinen Missbrauchs ist, der schon in der Indoktrination besteht, so ist halt eben auch der Fanatismus, der sich auf zum Beispiel Paradiesvorstellungen beruft, nur die Spitze des Eisberges einer sozusagen von vornherein schon schief laufenden Lebenseinstellung und Auffassung. Okay, soweit mal das Referat der Grundthesen dieser Ausführungen von Dawkins und vor allem in seinem Bestseller der Gotteswahn verdichtet worden sind und die jetzt philosophisch entscheidende These ist, sollen wir Dawkins in diesem Appell folgen, dass es sozusagen unmöglich ist, so etwas wie ein, sagen wir mal, agnostisch entspanntes Verhältnis zur Religion einzunehmen, dass wir sagen, okay, wir müssen aus erkenntnistheoretischer Hinsicht Wahn von Begründen von vernünftiger Überzeugung unterscheiden, wir müssen aus ethischer Hinsicht, politischer Hinsicht unterscheiden zwischen Formen sozusagen gefährlicher und harmloser Praxis, gefährlicher und harmloser Religionsausübung. Sollen wir sozusagen dieser Unterscheidung folgen oder sollen wir diese Unterscheidung aufgeben und sollen wir sagen, es gibt eigentlich keinen guten Grund, an einem rein skeptischen, enthaltsamen oder methodischen Atheismus festzuhalten, die konsequente intellektuelle Haltung eines eben Intellektuellen wäre der offensive, der ontologische Atheismus, also die Auffassung, dass es keinen Gott gibt, die dann auch argumentativ offensiv betrieben werden. Also die jetzt eigentlich philosophische Bedeutung des neuen Atheismus über sozusagen seine Funktion hinaus, ein bestimmtes kulturelles Klima zu repräsentieren, die eigentlich philosophische Bedeutung des neuen Atheismus à la Dawkins sehe ich darin, dass er uns vor die Frage stellt, was ist philosophischer Atheismus? Ist philosophischer Atheismus eine methodische Position, die sich eines letzten Urteils über die Existenz Gottes enthält, sie zumindest nicht aggressiv oder offensiv zur Frage, zur Sprache bringt, oder ist jene Form von Atheismus, der sozusagen philosophisch geboten und gerechtfertigt erscheint, einer, der ontologisch verfährt, der also sagt, was es gibt und was es nicht gibt und damit auch eindeutig sagt, dass es keinen Gott gibt und jede Form des Glaubens an ein solches Wesen entsprechend kritisiert. Okay, bevor ich da einsteige, Gelegenheit zu Rückfragen und Kommentaren. Okay, dann machen wir noch kurz. Ja, ach, Entschuldigung, haben Sie gesehen.
Ja, bitte. Ist denn, wenn ich das so mir anhöre, nicht die Naturwissenschaft dann auch eine Religion, nur in einer anderen? Denn wenn ich sie so anbete in allem, dann ist das doch auch eine Religion. Die hat vielleicht keinen Gott, aber es ist doch eine Religion.
Ja, ich meine, das Argument wird ja dann oft auch gemacht, dass man sagt, naja, das Scientismus ist eine neue Form von Religion. Die Antwort ist natürlich, dass man sagt, ja, die Naturwissenschaften, wie soll ich sagen, ist die einzige Institution, die uns eine Regel an die Hand gibt, oder ein Verfahren, besser gesagt, ein Verfahren an die Hand gibt, wie wir offene Streitfragen, zum Beispiel darüber, was es gibt oder was es nicht gibt, klären können. Also wenn wir uns jetzt fragen, was weiß ich, ob welche Art von Bakterium für eine bestimmte Krankheit verantwortlich ist, können wir halt bestimmte Versuchsreihen starten. Und auch der Laie wird akzeptieren, dass eine, wenn sie dann sauber durchgeführte empirische Untersuchung uns am Ende des Tages die Antwort gibt. Also was es gibt, welche Art von Entitäten es gibt, welche Art von Kausalwirkung zwischen Entitäten, die es in der Welt gibt, solche Fragen zu klären, erlaubt uns die Naturwissenschaft und ist eine von allen sozusagen anerkannte Methode, solche Fragen zu klären. Natürlich gibt es vielleicht so etwas wie eine metaphysische Überstilisierung der wissenschaftlichen Haltung, aber das ändert nichts daran, wenn wir die Dinge einfach mal ruhiger und entspannter anschauen, dass zur Klärung von Streitfragen die wissenschaftliche Methode sozusagen die einzige ist, die eine Alternative bietet, zu einem, wie soll man sagen, unvermittelten Aufeinanderprallen von Meinungen. Wir haben kein anderes Testverfahren, um in einem Streitfall, in einer Kontroverse abweichende oder unterscheidende Meinungen, sich bekämpfende Meinungen in irgendeiner Weise mehr zu schlichten mit einer gewissen Wahrheitsgeltung als das wissenschaftliche Test- und Argumentationsverfahren.
Das ist schon richtig, ja. Aber die Wahrheit belegt das auch nicht. Auch wenn ich sage, ich versuche das oder so zu beweisen, ja. Ich stoße da immer an Grenzen.
Ja, eine Folge, die man daraus ziehen könnte, eine Schlussfolgerung ziehen könnte, sagen, naja gut, in den erheblichen Fragen, vielleicht in Fragen, in denen ich Gewissheit suche, sowas suche wie letzte Wahrheit, also auch letzte existenzielle Orientierung, gibt es in dem Sinne keine Verlässlichkeit, wie es vielleicht gewünscht ist. Es gibt nur eine mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeit. Deshalb finde ich es ja Dawkins auch genauso. Ich will nicht so weit gehen und sagen, Position 7, ich kann mit letzter Entschiedenheit wirklich wissen, dass es keinen Gott gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, es ist so unerheblich, diese Hypothese, sodass sie dann auch keine Auswirkungen hat. Ja, also ich muss natürlich auch wie an der Naturwissenschaft immer damit rechnen, dass eine bis jetzt, bis heute gut bestätigte Hypothese morgen falsifiziert werden kann. Aber wenn die alternativen Erklärungsansätze, die es sozusagen auf dem Markt der Wissenschaften gibt, wenn die zumindest sehr abwegig erscheinen, wenn es bis dahin überhaupt keine Belege gibt, wenn es überhaupt kein Verfahren gibt, wie man schauen könnte, was als Beleg für diese etwas aberwitzigen Hypothesen gelten könnte, dann habe ich keinen Grund, diese Hypothesen zu akzeptieren und sie ja, als höher einzustufen als die Hypothese, die nach allgemeiner Ansicht die am besten bewertet ist. Und, die Annahme, dass es einen Gott gibt, deshalb musste er ja auch die klassischen Gottesbeweise durch, da gibt es eigentlich keine wirklich guten und überzeugenden Belege für. Und so ähnlich wie wir das dann sozusagen auch als Naturwissenschaftler, als Evolutionsbiologe der Dawkins ja ist, und da denkt er ja ganz konkret an den Streit zwischen Evolutionstheorie und Kreationisten. Wir sollten als Wissenschaftler natürlich dafür sein und dafür werben, uns dafür einsetzen, dass die gut bestätigten naturwissenschaftlichen Theorien in der Schule gelehrt werden. Und nicht plötzlich irgendwelche Minderheitsmeinungen, für die es kaum Belege gibt, sozusagen mit dem gleichen Raum plötzlich gelehrt werden sollten. In der Schule reproduziert eine Gesellschaft das Wissen, das diese Gesellschaft für verbindlich und wertvoll hält und auch für als sozusagen zukunftsorientiertes Wissen weitergeben möchte. Und das sollte das Wissen sein, das sozusagen nach den jeweiligen Regeln der Kunst das am besten bestätigte wissenschaftliche Wissen ist. Und da es keine guten Belege für die Gotteshypothese gibt, sollten wir das an Schulen nicht lehren. Okay, dann machen wir eine ganz kurze Pause und dann setze ich mit diesem Teil methodischer oder ontologischer Atheismus fort. Gut, dann machen wir weiter, wenn ich jetzt, wie gesagt, der wenn Sie wollen, philosophischen Herausforderungen, dem philosophischen Diskussionspotenzial zu, dass es meines Erachtens in dieser Position von Dawkins und anderen, die folgen, Deutschland vielleicht, bekannt ist die Giordano-Bruno-Gesellschaft mit Michael Schmidt-Salomon, die diese Argumente ja auch aufgegriffen hat und vertritt. Was ist das philosophisch sozusagen Interessante daran? Meiner Auffassung nach fordert die Position von Dawkins nicht nur den religiösen Glauben heraus, sondern auch eine Auffassung von Philosophie, die sich agnostisch und enthaltsam gegenüber der Religion verhalten möchte. Eine Form von Philosophie, für den Jürgen Habermas zum Beispiel, für die Jürgen Habermas und andere den Ausdruck des methodischen Atheismus verwenden. Also eine Philosophie, die unter Absehung der Gotteshypothese arbeitet und argumentiert. Wenn dieser methodische Atheismus oder eine agnostische, eine skeptisch enthaltsame Philosophie jetzt kritisiert wird, dann besteht das Neue und Herausfordernde dieser Kritik, also das Herausfordern des neuen Atheismus, darin, dass eben ein philosophisches Arrangement infrage gestellt wird, das bislang in modernen Gesellschaften so etwas war wie eine Voraussetzung für intellektuellen Frieden. Zugespitzt könnte man sagen, es sind vielen Zirkeln und Institutionen und Instituten der kontinentaleuropäischen Philosophie bislang so etwas herrscht wie eine stillschweigende Übereinkunft, dass Philosophie nicht mehr aus eigenem Recht über Gott reden könne oder dürfe und es auch nicht mehr muss. Zum Ausgleich darauf verzichtet eine sozusagen dezent oder diskret gewordene Philosophie auf so etwas wie vehemente Religionskritik. Zum großen Teil natürlich auch deshalb, weil man Religion nicht mehr als satisfaktionsfähig erachtet und aufgrund ihres garantierten Verschwindens im Mahlstrom der Säkularisierung sowieso nicht mehr besonders auffällig empfand. Diese Situation hat sich, wie gesagt, in einer Welt nach dem 11. September 2001 politisch, gesellschaftlich und kulturell verändert, vielleicht sogar dramatisch. Diese Situation hat sich eben auch in philosophischer Hinsicht verändert. So verzeichnet der philosophische Diskurs in jüngster Zeit eben eine erstarkte Präsenz der Religion als Thema, die von seriösen Entwicklungen wie einer Renaissance der philosophischen Gotteslehre im Kontext der analytischen Philosophie zum Beispiel, bis eben zu solch sehr bizarren Erscheinungsformen wie Kreationismus oder Intelligent Design Bewegung reicht. Und genau vor dem Hintergrund dieser Veränderung, angesichts dieser Verschiebung der intellektuellen Kontinente, erhält Dawkins Kritik an einem bloß methodischen Atheismus philosophische Bedeutung. Die zentrale These von Dawkins lautet eben, dass Philosophie in dem Streit zwischen Religion und Wissenschaft nicht enthaltsam bleiben könne. Es spielt auch keine Rolle, ob ich diese Enthaltsamkeit nochmal Agnostizismus nenne oder methodischen Atheismus, denn die schiedlich-friedliche Arbeitsteilung zwischen Religion und Wissenschaft, welche der methodische Atheismus voraussetzt, ist in Dawkins ein fauler Kompromiss. Und er ist wie alle faulen Kompromisse typisch für Gesellschaften, die sich ihrer selbst nicht mehr sicher sind. Also dieser faule Kompromiss zwischen Wissenschaft und Religion ein weiterer Ausdruck, das ist fast schon ein kleines Spurenelement von Nietzsche, ein weiterer Ausdruck einer dekadenten, blutleer gewordenen liberalen Gesellschaft, die sich und ihre Prinzipien nicht mehr ernst nimmt. Diese schädlich-friedliche Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Religion führt zu einem, trügerischen Frieden, welcher der falschen und laschen Toleranz gegenüber dem religiösen Fundamentalismus entspricht. Und um die von ihm kritisierte Haltung der falschen Toleranz zu kritisieren, nimmt Dawkins eben ein griffiges Kürzel auf, das Stephen Gould eingeführt hat, das Kürzel von NOMA, habe ich vorhin schon genannt, N-O-M-A, das steht für Non-Overlapping Magisteria, also für eine Auffassung, dass Religion und Wissenschaft unterschiedene, sich nicht überlappende Wissensbereiche seien. Die Naturwissenschaft deckt Gould zufolge den empirischen Bereich ab, die Religion bezieht sich auf moralische Werte. Es scheint, als würde diese Arbeitsteilung zwischen Religion und Wissenschaft doch helfen, so etwas wie einen intellektuellen Bürgerkrieg zu vermeiden. Als methodische Unterscheidung ermöglicht sie zudem, gerade aufgeklärte religiöse Bürger als Bündnispartner gegen Irrglauben, fundamentalistischen Gesinnungsterror und Wissenschaftsfeindlichkeit zu gewinnen. Also es ist ein Zusatzargument, das sozusagen liberale Theoretiker, Wissenschaftstheoretiker wie Gould machen, die sagen, gerade wenn ich möchte, dass saubere Biologie, also Evolutionsbiologie, gelehrt wird in den Schulen und nicht Kreationismus, wenn ich möchte, dass religiöser Fanatismus nicht die Öffentlichkeit und das politische Handeln bestimmt, dann muss ich doch, auch wenn ich sozusagen eine säkulare Person bin oder dezidierter Atheist bin, muss ich doch ein Interesse daran haben, allein schon aus taktischen Gründen, sozusagen die Kooperation aufgeklärter, liberaler, religiöser Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Ich mache mir das sozusagen als Befürworter, zum Beispiel der Evolutionsbiologie, das Leben nur unnötig schwer, wenn ich, um den Kreationismus zurückzudrängen, als Beispiel, alle religiösen Menschen sozusagen ridikülisiere und für dumm erkläre. Sondern ich muss doch sozusagen die aufgeklärten religiösen Bürger, die durchaus in der Lage sind, Pseudowissenschaft von Wissenschaft zu unterscheiden, die religiösen Bürger, die durchaus die Primat des liberalen Rechtsstaats und der Gesetzgebung anerkennen, die muss ich doch als Bündnispartner gewinnen, so die Argumentation von Gould und anderen. Deshalb bietet so eine Arbeitsteilung im Sinne der NOMA-Strategie eine solche Verhältnisbestimmung von Religion und Wissenschaft bietet doch die Voraussetzung, so etwas wie effektive Koalitionen zwischen religiösen und nicht religiösen Bürgern zu schmieden, gerade gegen wissenschaftsfeindliche Strömungen wie den Kreationismus. Und sie stärkt auch, das ist ein weiterer Vorteil einer solchen NOMA-mäßigen Verhältnisbestimmung von Wissenschaft und Religion, diese Verhältnisbestimmung stärkt auch den Widerstand gegen eine scientistische Selbstverstümmelung der Philosophie. Also indem man sagt, nicht alles, was nicht scientistisch ist, ist auch schon irrational. Ich sage, es gibt durchaus vielleicht vernünftige, respektable Formen von Religiosität. Damit wird auch ein Diskursraum eröffnet, in dem man sagen kann, es mag auch vernünftige Einstellungen und Praktiken geben, die nicht reduzierbar sind auf scientistische Haltung. Also, nochmal Habermas zu paraphrasieren, auch er hat ja Religion zunehmend in letzter Zeit gewissermaßen als Mitstreiter entdeckt gegen eine positivistische Selbstverkürzung der Philosophie. Ich meine, Habermas hält daran fest, dass Vernunft den kognitiven Sinn von Urteilen, von wissenschaftlicher Erkenntnis, aber auch den kognitiven Sinn moralischer Urteile auch ohne religiöse Begründung lassen kann. Also was wir tun sollen, was uns geboten ist in normativer Hinsicht, sei es moralisch oder rechtlich, das lässt sich auch ohne Religion sozusagen erkennen, anerkennen und sozusagen bindend umsetzen. Also Geltung moralischer Urteile verdankt sich einer vernünftigen Einsicht, zu der alle Lebewesen fähig sind, die sich sprachlich verständigen können. Wir brauchen zur Einsicht in die Geltung der Moral keine Religion. Aber die Bindungskraft, welche die moralische Einsicht zwingend in Handlungsmotivation überführt, kann allein die rein rationale Einsicht ja auch nicht erzeugen. Dazu bedarf es sozusagen in der Lebenswelt eingespielte Haltungen, Praktiken, wie sie auch durch religiöse Rituale und Deutung erzeugt werden können. der Religion wächst damit, das sind oft zitierte Formulierungen von Habermas, die Rolle eines Bündnispartners gegen eine, Zitat, entgleisende Moderne zu. Religion bietet genuine Ressourcen im Kampf gegen eine einseitige Modernisierung, die eben in der ausschließlichen Dominanz des naturwissenschaftlichen Paradigmas von Rationalität ihren Niederschlag findet, eben diesen Kampf zu gestalten. Und diese Entwicklung artikuliert sich praktisch im Fortschritt der Biowissenschaft, also der Aufstieg des naturwissenschaftlichen Paradigmas zum exklusiven Deutungsmodell, vor allem in der Überhöhung des naturwissenschaftlichen Weltbilds in Gestalt eines auch philosophischen Naturalismus. Gerade in der Auseinandersetzung mit den Biowissenschaften, den Neurowissenschaften vor allem, zeigt sich laut Habermas, dass bestimmte moralische Empfindungen, Zitat, bisher nur in religiöser Sprache einen hinreichend differenzierten Ausdruck gefunden haben. Also man könnte sagen, es ist eine unnötige Entfremdung religiöser Bürger, und sagen, Religion schlechthin für irrational und lächerlich zu halten. Und es schneidet auch einer Philosophie, die daran interessiert sein muss, sich nicht auf Technik und Scientismus verkürzen zu lassen, wichtige Ressourcen der Einsicht und der Selbstinterpretation ab, wenn Religion als Ganzes sozusagen bekämpft, ausgeschlossen, entlarvt werden soll. Nun, Überlegungen dieser Art, so eine Art Kooperation oder kooperativen Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft, Philosophie und Religion, eine Religion, die gewissermaßen Philosophie und Wissenschaft als Leitparadigmen akzeptiert, eine solche Art Überlegung der Kooperation werden von Dawkins strikt abgelehnt. Sein generelles Urteil über solche Vorschläge lautet, dass sie eigentlich erstmal ganz großartig klingen, wie er so suffisant sagt. Sie klingen großartig, aber nur so lange, bis man einmal kurz darüber nachdenkt. Was ist so falsch an diesen Strategien, diesen NOMA-Strategien, einer methodischen Trennung zwischen Religion und Wissenschaft, die dann eine Kooperation von religiösen und nicht religiösen Bürgern zum Beispiel ermöglicht? Ein Argument, das Dawkins nennt, ist, dass NOMA, also diese NOMA-Strategie zunächst einmal einfach schlicht und ergreifend langweilig sei. Denn sie verkörpert nach Dawkins ein altes und langweiliges Klischee. So, Seite 81 in der deutschen Ausgabe. Ein altes und langweiliges Klischee, demzufolge die Naturwissenschaft sich mit den Fragen nach dem Wie beschäftigt, während die Theologie die Voraussetzung mitbringt, die Fragen nach dem Warum zu beantworten. Sollte die Bedeutung des Faktors Langeweile für die Ablehnung der Religion nicht unterschätzen in der intellektuellen Atmosphäre von Oxford. Ja, was langweilig ist, spielt intellektuell auch keine besonders große Rolle. Also Religion ist langweilig und abgeschmackt, sie amüsiert nicht und erfrischt nicht den Geist. Aber darüber hinaus, und das ist jetzt das entscheidende Argument, darüber hinaus ist die methodische Toleranz gegenüber der Religion auch gefährlich. Weil sie der Religion das Recht zugesteht, Warum-Fragen zu beantworten. Da die Wissenschaften das Maß des Vernünftigen repräsentieren, gewinnt mit dieser Ermächtigung die Religion als eine unvernünftige Instanz die Autorität über Moral, Recht und Lebensführung. Dies erscheint Dawkins als ungerechtfertigt. Also, in dieser Mischung aus dem Argument des Gefährlichen und dem Argument des Langweiligen und Abgeschmackten greift er dann zu dem Vergleich zwischen Gärtner und Pfarrer, ja, und sagt, gut, es mag ja gut sein, dass die Naturwissenschaften, also wenn es selbst so wäre, dass die Naturwissenschaften sozusagen nur beantworten können, wie etwas zustande gekommen ist, also wie sich meinetwegen natürlichen Arten entwickelt haben, und die Frage, warum es aber überhaupt die Welt gibt und warum die Welt so ist, wie sie ist, nicht von den Naturwissenschaften mit ihren Mitteln beantwortet werden kann, wenn ich also nicht den Evolutionsbiologen fragen kann, warum soll ich ausgerechnet den Pfarrer fragen und nicht den Architekten oder den Gärtner? Also, wenn die Naturwissenschaften das nicht beantworten können und ich auf eine andere kulturelle Ressource angewiesen sein soll, warum ist ausgerechnet, was macht die Religion zu so einer hervorragenden Ressource und eben nicht die Kunst oder anderes oder die allgemeine Lebenspraxis? Also was privilegiert die Religion als Antwortgeber auf Fragen, die die Naturwissenschaft mit ihren Mitteln nicht beantworten kann. Aber, wie gesagt, die Privilegierung der Religion, ihr den Status einzuräumen, sie könne diese Warum-Fragen beantworten, ist deshalb gefährlich, weil es ihr den Zugang ermöglicht, bestimmte Fragen zu antworten, die für uns eben wichtig sind. Und dies erscheint als selbstmörderisches Zurückweichen der liberalen Freiheit vor einem Aggressor. Die Noma-Strategie wird von Dawkins deshalb ausdrücklich als eine wissenschaftstheoretische Neville-Chamberlain-Haltung skizziert. Ja. Also das ist wie die Appeasement-Politik Frankreichs und Englands gegenüber Hitler. So ist Noma-Strategie eine Appeasement-Politik gegenüber dem religiösen Aggressor. So wie Chamberlain der Irrigen, ja, denken Sie das Münchner Abkommen, ja, kommt er zurück, 38 nach London, hält diesen Münchner Vertrag hoch. This means peace for our times. Wir geben Hitler Tschechoslowakei und damit ist auch Ruhe. So geben wir den liberalen religiösen Bürgern einen gewissen Einfluss in der öffentlichen Sphäre, dann ist dann auch Ruhe, damit ist sozusagen das religiöse Aggressionspotenzial auch eingehegt. Das ist ein Irrglaube. Das ist eine Appeasement-Politik gegenüber einem Angreifer, der eigentlich diktatorisch ist, der zu allem entschlossen ist, der nur sozusagen im Moment ein bisschen aus taktischen Gründen Ruhe hält, aber genauso wie Hitler, als er dann aufgerüstet genug war, also Nazi-Deutschland aufgerüstet genug war, den Rest Europas überfallen hat, so würden uns diese religiösen Fanatiker, wenn sie denn könnten, wie sie wollten, auch wieder auf die Scheiterhaufen führen. Also das ist eine sozusagen feige, sozusagen sich selbst entmächtigende liberale Strategie des Appeasements, diese Aufteilung der Wissensbereiche Religion natürlich. Bitte schön.
Kann man noch mal meinen Wachmelder? Nee, das ist schon eine sehr stark werdende Wortmeldung, die ich habe.
Gut, bitte, her damit. Ja.
Also Sie haben ja selber jetzt schon auch den Bezug hergestellt zu den, wie das praktisch umsetzen, schon auch mit Wohnungsgesellschaften und so weiter. Aber die posaunen doch gerade ihren Humanismus vor sich her. Wie lässt sich das mit so einer intoleranten Haltung vereinbaren? Oder vielleicht platt gesagt auch die Vertreter eines solchen aggressiven Atheismus würden doch auch ihr Kindes Spielzeug wegnehmen, oder? Das ist ein Spielzeug.
Ja, es gibt natürlich sozusagen Vertreter eines gediegenen klassischen philosophischen Atheismus. Dazu gehört zum Beispiel in Deutschland jemand wie Herbert Schnedelbach, ja, der vor Jahren schon auch eine Diskussion in der Zeit damals angezettelt hat, Kritik des Christentums, der eine dezidiert atheistische Position auch heute noch vertritt, der aus dieser Position auch etwas sagt zur Rolle von Theologie im öffentlichen Diskurs und im Wissenschaftsfeld, der rollt natürlich mit den Augen angesichts eines solchen, sagen wir mal, wie jetzt selbst wiederum weltanschaulich auftretenden Humanismus. Ja, und allein schon, der macht sich dann lustig über so eine Idee, wie das ein Verband von Freidenkern geben könnte. Also entweder bin ich ein Freidenker oder ich bin einer, der in einem Verband sich engagiert, um eine bestimmte Ideologie politisch durchzusetzen. Vor dem Hintergrund, wie gesagt, der vielleicht auch der Qualität, die wir hoffentlich kennengelernt haben in den letzten Wochen, der Qualität eines philosophischen Atheismus à la Feuerbach und à la Nietzsche, erscheint vieles sozusagen halb, ja. Mein Punkt ist hier noch als Einstieg in die Debatten der nächsten Wochen, es sich vielleicht nicht zu leicht zu machen, das schnell abzuhalten. Also wie gesagt, das ist eine Position, die sich dann auch leicht wiederum sozusagen ridikulisieren lässt, bei der man leicht Selbstwidersprüchlichkeit konstatieren kann. Also hier werden die Naturwissenschaften gefeiert, aber das Ganze wird selbst wiederum zu einer Art Ersatzmetaphysik eines scientistischen Naturalismus und dann auch in einer sehr primitiven Form gehört. Das kann man sehr schnell zeigen. Aber mir geht es heute darum, um die Schule der Sensibilität und als Versuch zu zeigen, dass dahinter eine ernste Herausforderung entsteht, die einen dazu bringen muss, naja, bestimmte Haltungen, die selbstverständlich geworden sind, zu überprüfen und gegebenenfalls dafür wieder Argumente zu mobilisieren. Also einfach zu sagen, ja, das Beste, was wir haben können im Dialog zwischen Philosophie, Religion und Naturwissenschaften, ist so etwas wie ein methodischer Atheismus. Wir klammern bestimmte Fragen einfach ein und das hat sich bewährt in Ruhe. An dieser Haltung könnte ja auch etwas falsch sein. Also diese Haltung könnte ja auch einfach, ja, wie soll man sagen, ein steriles Ritual geworden ist in der Gefahr, ein steriles Ritual geworden zu sein. Vielleicht haben wir auch gute Argumente, dann sollten wir diese Argumente auch mobilisieren, um diese Haltung sozusagen wieder neu zu rechtfertigen, zu beleben. Also vielleicht ist der methodische Atheismus das Beste, was man haben kann. Oder vielleicht ist diese von Gold und anderen vorgeschlagene Noma-Arbeitsteilung ja auch das Sinnvollste. Ich will später auch noch einiges dazu sagen, was Vorteile dieser Position sind. Aber sozusagen das Verdienst von Dawkins, gewollt oder ungewollt, ist, dass er bestimmte Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt hat und auch durchaus mit einem zum Teil ironisch witzigen, aber auch aggressiven Vokabular uns vor die Frage stellt, ob wir bestimmte Haltungen einfach nur aus Tradition und Gewohnheit weiterschleppen oder deshalb ja, perpetuieren, reproduzieren wollen, weil wir gute Argumente für sie haben. Das ist also mein Punkt. Also lassen Sie das noch, um die Sache erstmal zu befeuern. Nochmal ein paar dieser Argumente, gerade sozusagen diesen Appeasement-Vorwurf nochmal illustrieren. Also dieses Etikett, dass es sich bei dieser Noma-Strategie um Appeasement handelt, das wird von Dawkins mit Bedacht gewählt. Denn einer der prominenten Wissenschaftshistoriker, Michael Ruse, der ist auch Philosoph der Biologie, vergleicht die Koalition zwischen Wissenschaft und aufgeklärter Religion als ein Zweckbündnis höchst unterschiedlicher Partner zur Bekämpfung eines gemeinsamen Feindes, nämlich einer fundamentalistischen und abergläubischen Wissenschaftsfeindlichkeit. Und dieses Zweckbündnis wird von Ruse, also einem für die Evolutionsbiologie sprechenden Philosophen, ausdrücklich verglichen mit der Anti-Hitler-Koalition der Alliierten. Also das ist das, was Dawkins im Hintergrund hat. Also, Ruse sagt, ja, es kann ja sein, dass für einen aufgeklärten Biologen, für einen scientistischen Menschen, Religion merkwürdig sein kann. Aber Churchill und Roosevelt haben Stalin auch nicht gemocht. Es war ein Günst und haben auch sein Weltbild nicht geteilt, aber es war ein wichtiger und entscheidender Bündnispartner im Kampf gegen Hitler. Und so kann ich sozusagen als säkularistischer, als atheistischer Biologe sozusagen mir meinen Teil denken über religiöse Menschen. Aber solange sie mit mir gemeinsame Sache machen, in Bekämpfung, sagen wir mal, fundamentalistischer abergläubischer Wissenschaftsfreundlichkeit, sind sie mir willkommen. Und damit ist das Spiel eröffnet, das Verhältnis von Religion und Naturwissenschaften in einer Metaphorik zu sehen, die eben an die Konstellation des Zweiten Weltkriegs erinnert. Und das dreht dann Dawkins eben um, sagt, mich erinnert das nicht an die Anti-Hitler-Koalition der Alliierten, sondern mich erinnert das eher an die Appeasement-Politik. Also Churchill und Roosevelt, so Michael Ruse, haben sich auch nicht mit Stalin verbündet, weil sie so überzeugte Kommunisten waren, sondern weil sie die Nazis besiegen wollten. Und ganz in diesem Sinne könnten doch auch säkulare und religiöse Anhänger der Religionstheorie gegen eine allgemeine antiwissenschaftliche Strömung, wie zum Beispiel Kreationismus, Front machen. Solche Bündnisvorstellungen sind nach Dawkins naiv und gefährlich, denn sie verstehen nicht, dass man in diesem Bündnis instrumentalisiert wird und genau jenen Gegner letztlich stärken, den sie eigentlich bekämpfen wollen. Man begreift nicht, so Dawkins, worum es in diesem Konflikt, zum Beispiel im Konflikt zwischen Evolutionstheorie und Kreationismus, wirklich geht. Der wahre Krieg, so Dawkins, tobt zwischen Rationalismus und Aberglauben. Naturwissenschaft ist eine Form des Rationalismus und Religion ist die am weitesten verbreitete Form des Aberglaubens. Also Kreationismus ist nur ein Symptom für das, was Dawkins als den größten Feind der Vernunft ansieht, nämlich die Religion als solche. Angesichts dieser Infragestellung ist zu prüfen, ob es so etwas wie gute philosophische oder bloß taktische Gründe für die Auffassung gibt, dass Wissenschaft und Religion unterschiedene, aber sich nicht überlappende Wissensgebiete sind. Und daran entscheidet sich, ob Dawkins seine radikale Kritik an der Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Religion selbst auf philosophische Argumente stützen kann oder nur auf politische und psychologische Motive. Also das ist jetzt die philosophisch entscheidende Frage. Also es kann ja sein, dass ich mag nicht mit diesen Menschen sozusagen koalieren, auch wenn wir uns letztlich taktisch in bestimmten Zielen übereinstimmen. Das wäre dann ein politisches oder psychologisches Motiv. Für unsere Debatte ist gewissermaßen interessant, was ist der philosophische Ertrag? Also gibt es objektiv, wenn wir wollen, philosophische Gründe, die eine Kooperation zwischen Wissenschaftlichkeit und aufgeklärter Religiosität prinzipiell unmöglich machen. Also es geht um die Beantwortung der Grundfrage, ob Philosophie sozusagen anstelle eines diskreten, methodischen Atheismus einen offensiven, ontologischen Atheismus setzen wird. Sich also argumentativ für die Entlarvung und Abschaffung des Gotteswahnes einsetzen muss, wenn sich Philosophie im Lichte moderner Wissenschaftlichkeit als ein Unternehmen der vernünftigen Kritik verstehen will. Und dabei ist die These leitend, dass sowohl naturalistische Reduktionisten als auch religiöse Fundamentalisten zwar von den entgegengesetzten Enden des Spektrums her, aber mit der gleichen Vehemenz den methodischen Atheismus der Philosophie kritisieren. Also wenn Sie wollen, ein offenes Verständnis von Philosophie, da sagt, wir unterscheiden die verschiedenen Methoden, die verschiedenen Weltzugänge, halten auch unterschiedliche Arten von Rationalität für möglich. Also nicht jede Art von Rationalität findet ihr Maß an den Methoden empirischer Wissenschaft. Ein solches, wenn Sie wollen, prozedurales und offenes Verständnis von Vernunft, das bislang, kann man durchaus mal so pathetisch sagen, die Grundlage einer pluralistischen und gewaltfreien intellektuellen Kultur bildet, ein solches Verständnis von Vernunft gerät, das nach Dawkins deutlich, in den Zangenangriff, wenn Sie wollen, zwischen Scientismus und Fundamentalismus einerseits, also zwischen Naturalismus und Religion, wie das die Aufsatzsammlung von Habermas auch heißt. Und um die Offenlegung der Voraussetzung der scientistischen Kritik am methodischen Atheismus soll es dann den nächsten Schritt gehen. Also, ich habe jetzt versucht, den methodischen Atheismus, oder genauer gesagt seine Kritik durch Dawkins zu präsentieren, die er mit scharfen, polemischen, politischen Metaphern bespückt. Der methodische Atheismus ist letztlich eine Form von liberalem Weicheitum, ja, das ist Appeasement, man gibt dem Aggressor zu viel Raum, sei es aus Feigheit, sei es aus Dummheit, dass man nicht die Strategien des Feindes durchschaut. Es ist zu fragen, ob Dawkins Kritik am methodischen Atheismus mehr ist als Ausdruck von Geschmack, mehr als Ausdruck sozusagen psychologischer Aversion, ob dahinter auch sozusagen belastbare philosophische Argumente stehen. Also möchte ich dann im nächsten Schritt mit Ihnen rekonstruieren, was sind denn eigentlich philosophische Begründungen für den methodischen Atheismus? Warum scheint methodischer Atheismus die Enthaltsamkeit sozusagen gegenüber einer letzten Entscheidung eines Wissens darüber, ob es Gott gibt oder nicht, was spricht für einen solchen methodischen Atheismus? Und die auf diesem methodischen Atheismus fußende Unterscheidung zwischen Religion und Wissenschaft? Und letztlich, was sind denn die Implikationen der Unabhängigkeitsthese, also der These der Unabhängigkeit von Religion und Wissenschaft? Also was sind die damit verbundenen metaphysischen Annahmen? Es geht ja darum zu sagen, welche Annahmen darüber, was der Fall ist, welche Arten von Entitäten existieren, lassen sich rechtfertigen oder nicht, und mit welchen erkenntnistheoretischen Mitteln kann ich das sozusagen wissen und begründen, meine Auffassung darüber, was da ist. Okay, ich sehe, das müssen wir sinnvollerweise aufs nächste Mal verschieben. Das macht jetzt keinen Sinn, da jetzt Schweinsgaloppen durchzurasen. Aber das ist das, was ich mit Ihnen sozusagen nächste Woche durchnehmen möchte, Punkt 2 und 3. Also, was sind eigentlich die gängigen Strategien, die für einen methodischen Atheismus plädieren? Eine Haltung, die von Dawkins kritisiert wird. Und wenn ich angesichts der Kritik, das wäre jetzt meine lange Antwort auf Ihren Einwand, wenn ich angesichts der Kritik von Dawkins dennoch an einer Unabhängigkeitsthese festhalten will, also eine These der Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Religion, was sind denn dann die metaphysischen und erkenntnistheoretischen Implikationen, die ich mir einhandle mit so einer Auffassung, dass eben Naturwissenschaft und Religion getrennte Weltperspektiven sind, die genau deshalb, weil sie getrennt sind, dann auch wieder kooperieren. Okay, bis nächste Woche. Vielen Dank.